Heute ist Pfingsten, das Erinnerungsfest an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir werden uns diesmal mit einem Thema beschäftigen, das in unserer Gemeinde noch nicht so oft angesprochen wurde. Es geht um den Heiligen Geist und zwar um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist für viele Christen der Teil von Gott, mit dem sie am wenigsten etwas anfangen können. Da ist die Sache mit dem Vater und mit dem Sohn schon sehr viel leichter. Schon allein beim Gebet wird dies deutlich. Es gibt viele Bibelstellen, die bezeugen, dass man zum Vater beten kann. Der Herr Jesus hat sehr häufig zu seinem himmlischen Vater gebetet und er hat auch zum Beispiel seinen Jüngern das Vaterunser gelehrt. Da heißt es ja, Jesus sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, also nicht in eine andere Richtung, sondern auf diese Weise, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu Gott, dem Vater, also wurde und wird gebetet. Dann wird auch bezeugt, dass zum Herrn Jesus oft gebetet wurde. Man hatte seinen Namen angerufen. Ja, rufe mich an in der Not, gibt es ja auch diese Stelle in den Psalmen, wo es darum geht, anrufen bedeutet, sich im Gebet zu Gott hinwenden. Und da heißt es zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2, Paulus schreibt hier, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, und jetzt möchte er sie quasi charakterisieren. Was ist denn das für eine Gemeinde? Ja, also die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus, die sind also in Christus heilig gemacht, sie haben also nicht die Heiligkeit selbst erworben, ja, sondern durch Christus ist das geschehen. An die berufenen Heiligen samt allen, und jetzt kommt es, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das heißt, das ist ein Charakteristikum eines Christen, dass er auch zu dem Herrn Jesus ruft, ja, anruft, ihn anruft. Das war bei den Juden nicht der Fall und bei den Zeugen Jehovas ist es heute auch nicht der Fall. Aber bei den Christen ist es so. An jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Also Paulus kennt das. Jeder Mensch, der ein Kind Gottes geworden ist und somit von der Finsternis zum Licht kam, hat zu Christus gerufen und ihn im Gebet aufgenommen. Ohne dies wird man gar kein Kind Gottes. Da heißt es in Johannes Kapitel 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum, das ist der Herr Jesus, ja, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja. Aber wie ist das mit dem Heiligen Geist? Merkwürdig ist, dass es keine einzige Bibelstelle gibt, wo Menschen zum Heiligen Geist beten. Er wird von den Christen nicht angesprochen. Und unweigerlich kommt er da etwas aus dem Blickfeld, obwohl er unverzichtbar ist. Denn ohne Gottes Geist hätten wir keine Bibel. Denn sie ist durch Vermittlung von ihm zu den Schreibern gelangt. Da heißt es ja in 2. Petrus Kapitel 1, 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ja? Ohne den Heiligen Geist hätten sie nur schwach geredet, dummes Zeug vielleicht. Ja, sie brauchten den Heiligen Geist, damit wir die Worte Gottes in den Händen haben können. Weiter. Ohne den Heiligen Geist würde niemand zum Glauben kommen. Denn er wirkt in der Welt und sorgt dafür, dass Menschen den Herrn Jesus kennenlernen. Da heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 8, und wenn jener kommt, so sagt der Herr Jesus über den Heiligen Geist, wird er die Welt überführen. Also er ist nicht nur in den Gläubigen, sondern er wird die Welt überführen, also diejenigen, die noch nicht glauben. Und zwar von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und jetzt wird die Sünde genauer definiert, von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ja? Wer nicht an den Heiland und Retter glaubt, der hat die größte Sünde, weil ohne ihn man keine Sündenvergebung bekommt für alle anderen Sünden, verstehen wir? Also darauf zielt der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist würde kein Mensch, der beginnen würde zu glauben, ein Kind Gottes werden. Der Heilige Geist hat nämlich genau diese Aufgabe. Da heißt es in Johannes 3, Vers 7, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, der Herr Jesus sagt es hier zu Nikodemus, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also die neue Geburt geschieht nur mittels des Heiligen Geistes. Unverzichtbar. Gottes Geist macht uns zu Gottes Eigentum. Ihr aber seid nicht im Fleisch, Römer 8, Vers 9, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Der gehört nicht zu ihm. Ja? In dieser engen Beziehung. Ohne den Heiligen Geist würde kein Gläubiger ein gutes und gesundes Verhältnis zum Vater wie auch zum Sohn bekommen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass das Vertrauen zum Vater wächst. Da steht in Römer Kapitel 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Manchmal wird so gefragt, ja, wie soll ich überhaupt Gott ansprechen? Ja? Wie sollen Christen Gott ansprechen? Müssen wir ihn mit Namen ansprechen? Was sagt der Geist unserem Herzen? Wir dürfen zu Gott Vater sagen. Ja? Papa. Eigentlich aber ist ein Kosewort für Vater. Ja, lieber Vater. Der Heilige Geist schenkt, dass der Christ um seine Rettung weiß. Er gibt Gewissheit des Glaubens. So heißt es in Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wenn Gottes Geist nicht in unser Leben eingreifen würde und würde sagen, weißt du, ganz ruhig, der Herr Jesus hat alles getan, er hat dich zum Vater geführt. Du gehörst ihm, du bist sein Kind, das macht Gottes Geist in dir es zu einer Gewissheit, ja. Und das ist wunderbar. Gott sorgt so für seine Leute. Ich hoffe, du hast die Gewissheit der Errettung, dass du sagen kannst, sicher weiß ich das, so wie ich verheiratet bin oder auch nicht verheiratet bin. Ich gehöre Gott. Ja, ich bin sein Kind. Ich habe einen himmlischen Vater. Und wenn ich von hier gehe, gehe ich ins Vaterhaus, gehe ich nach Hause. Weiter, er sorgt dafür, der Heilige Geist, dass der Herr Jesus in den Mittelpunkt des Glaubenslebens gerückt wird. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, den Herrn Jesus im Leben eines Jüngers zu verherrlichen. Jesus sagt nämlich über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Damit ist es noch lange nicht zu Ende. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass der Jünger von Jesus mindestens eine Gabe hat, mit der er im Reich Gottes dienen soll und für die er auch verantwortlich ist. Also das heißt, wenn du etwas bekommen hast, dann musst du es auch irgendwie gebrauchen. Wenn nicht, ja, muss mal da Rede und Antwort stehen. Ja. Gott hat dir was gegeben und du hast es nicht genommen oder nicht gebraucht. Ja. Da heißt es, dies alles aber wirkt ein derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ja. Also mit der Hingabe an Christus, mit der Bekehrung, hat Gottes Geist auch dir und mir mindestens eine Gabe gegeben. Das nächste. Der Heilige Geist schenkt, dass der Heilige Geist sorgt dafür, dass der Jünger Jesu mindestens eine Gabe hat. Das haben wir schon. Und er lenkt den Christen in die richtige Richtung. Da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Söhne. Das heißt, er schaut auf uns, spricht in unser Gewissen und lenkt uns auch in die richtige Richtung. Wir sind noch nicht dort angekommen, aber wir sind dann auf dem guten Weg, wenn wir uns von Gottes Geist leiten lassen. Wenn der Christ das nicht tut, wenn er nicht geht, dann wird der Geist betrübt, traurig gemacht. Übrigens ein Hinweis, dass der Geist mehr als eine Kraft sein kann. Denn eine Kraft kann ich nicht traurig machen, kann ich nicht betrüben. Ja, also jetzt das elektrische Licht, was da in der Lampe da sich tummelt, das kann ich nicht betrüben. Das ist aber eine Kraft. Dann, wenn er aber weiter nicht auf den Geist Gottes hört, dann kann er den Geist dämpfen. Das heißt, er redet nicht mehr so laut zu uns. Ja? Leiser, weiter weg. Deshalb sagt Paulus den Christen, den Geist dämpft nicht. Ja, man kann ihn sogar lästern. Der Herr Jesus sagt, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird dem Menschen nicht vergeben. Wenn jemand, so wie die Juden damals im Heiligen Geist, ständig widerstrebt, stehen sie in Gefahr, den Heiligen Geist zu lästern. Ihnen wurde einmal gesagt, den Juden, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen, nicht am Fleisch, sondern hier heißt es, an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Also ständig, der sagt, in diese Richtung, nein, wir gehen in diese Richtung, nein, wir gehen dahin. In diese Richtung, nein, ja, wir gehen immer den anderen Weg, immer den anderen Weg. Ja? Und hier ist die Gefahr, ja, dass man den Heiligen Geist lästern kann. Und dies ist, so sagt der Herr Jesus, für alle Zeit tödlich und führt unweigerlich in die immerwährende Hölle. Was man noch über den Heiligen Geist sagen kann, ist, er drängt sich niemals auf. Er ist nicht einer, der die Christen zu irgendetwas zwingt. Er ist ihnen in dieser Hinsicht untertan. Nicht, weil er schwächer ist, sondern weil er so leben will und weil er so führen will. Da heißt es in 1. Korinther 14, Vers 32, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Auch sind seine Auswirkungen im Leben eines Christen ganz anders, wie der Alkohol es tut. Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Der Alkohol bringt den Menschen zum Torkeln. Deshalb hoffe ich auch, dass diese 6 Bierchen ja nicht auf einmal getrunken werden, sondern in Maßen, nicht in Massen. Ja. Berauscht euch nicht mit Wein. Warum? So heißt es ja hier, was man eben vermeiden soll, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Der Heilige Geist schärft die Sinne, sorgt dafür, dass wir nüchtern und wach sind. Deshalb die Aufforderung, auch in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und es gibt noch sehr viele weitere Aussagen über den Heiligen Geist. Eines haben wir sicher mitbekommen, der Heilige Geist hat eine absolut wichtige Aufgabe. Also, wenn ihr das auch nicht alles behalten habt, aber das ist wichtig. Der Heilige Geist ist lebensnotwendig für uns. Der Vater liebt diese Welt und bezahlt den Preis, dass er seinen Sohn gab. Ja, Gott, der Vater. Der Sohn ging nach Golgatha und starb für die Schuld der Welt. Das hat er getan. Und der Heilige Geist macht möglich, dass dies Ereignis für uns Menschen begreifbar wird und wir daran überhaupt glauben können. Also, wenn du an Christus glauben kannst, dass er für dich in den Tod gegangen ist, deine Schuld bezahlt hat, wenn das eine Gewissheit in deinem Leben geworden ist, dann hat das der Heilige Geist dir geschenkt. Ja? Das war nicht deine Leistung. Du warst damals nicht dabei gewesen. Ja, war nicht deine Leistung. Dabei wird aber deutlich, dass der Heilige Geist niemals der Mittelpunkt sein will, sondern er lenkt wie eine Taschenlampe das Auge des Betrachters auf den Gegenstand. Der Heilige Geist lenkt immer auf den Herrn Jesus. Deshalb würde ich auch unter allen Umständen von solchen Gemeinden abraten, in denen der Heilige Geist eine größere Aufmerksamkeit bekommt als der Vater oder der Sohn. Er, der Tröster, tröstet nicht dadurch, dass man den Tröster anschaut, sondern dass wir den guten Hirten, den Herrn Jesus, besser kennenlernen. So tröstet der Tröster. Heute soll es um die Taufe mit dem Heiligen Geist gehen. Seid ihr noch da? Könnt ihr folgen? Gut. Ein Thema, das wir so im Gottesdienst noch nicht behandelt haben. Und das doch wichtig ist. Warum ist es wichtig? Einmal, weil davon die Bibel spricht. Alle Themen der Heiligen Schrift sollen von den Kindern Gottes bedacht werden. Alle. Es ist Gottes Brief an uns und Gott hat die Themen festgelegt. Er hat nicht gefragt, was würdest du gerne mal so behandeln, sondern er hat die Themen festgelegt. Und weil er es getan hat, ja, haben wir die Aufgabe nachzulesen. Zum anderen, weil dieses Thema, die Jünger Jesu, seit schon über 100 Jahren in eine große Verwirrung trieb. Es kam viel Spaltung und Not dadurch in das christliche Volk, weil man keine klare Vorstellung von der Taufe mit dem Heiligen Geist hat. Und diese Spaltung ist heute noch da. Heute noch da. Heute schreiben wir das Jahr 2017. Als ich vor 28 Jahren nach Bayern kam, existierten zwei Gemeinden, die es heute aufgrund der unterschiedlichen Auffassung über die Taufe mit dem Heiligen Geist und die daraus folgenden Erscheinungen nicht mehr gibt. Das heißt, sie sind untergegangen und ihr Zeugnis ist erloschen. Eine weitere Gemeinde hatte mindestens ein Drittel an Mitgliedern verloren, als diese Lehre in die Gemeinde eindrang. Und auch in der Gemeinde, in der ich diente, gingen wertvolle Geschwister weg. Ich betone wertvolle Geschwister weg, ja, weil sie über das Thema die Taufe mit dem Heiligen Geist verwirrt wurden. Als jemand, der schon Jahrzehnte Verantwortung in einer Gemeinde getragen hat und von da aus gesehen hat, wie Geschwister in Gemeinden sich auf einmal nicht mehr verstanden und wie dann auch ganze Gemeinden untergegangen sind, schmerzt mich dieses Thema sehr. Ich denke, dass nur eine gute biblische Grundlage Gemeinden schützt, die Einheit zu bewahren. Deshalb auch dieses Thema. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Was sagt die Bibel dazu? Als Johannes der Täufer hier auf der Erde war, machte er seinen Zuhörern dies deutlich. Und ich kannte ihn nicht, so sagt Johannes über den Herrn Jesus. Ja? Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das hat der Herr Jesus ja, es war ja an dem Herrn Jesus sichtbar. Ja, Johannes hat es gesehen. Ja, der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn. Das heißt, Jesus wird die Menschen mit dem Heiligen Geist taufen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist somit nicht eine Handlung von irgendeinem Menschen, ja, sondern Gott selbst greift hier ein, Jesus. Und Jesus vollzieht diese Handlung an seinen Jüngern. Sie ist uns versprochen und wir dürfen das glauben. Ja? Jesus tut seine Arbeit, oder? Er tut seine Arbeit. Wie wurde nun diese Taufe mit dem Heiligen Geist erfahren? Als die Gemeinde Jesu sich in der Zeit der Apostel ausbreitete, da wird auch berichtet, wie Menschen mit dem Heiligen Geist getauft wurden. In der Apostelgeschichte Kapitel 11, ab Vers 11, berichtet Petrus von seinem Erlebnis in der Stadt Joppe. Also Apostelgeschichte 11, 11. Kann man sich gut merken. Ab da lese ich mal vor. Da heißt es: Und siehe, in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, also Petrus schreibt hier, ja, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist sprach zu mir, also Gottes Geist, zu dem Petrus: Ich soll ohne Bedenken mit ihnen ziehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte: Sende Männer nach Joppe hin. Okay. Und dann heißt es: Lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst. Also hier einmal, der ist noch nicht gerettet, aber er soll gerettet werden. Der Simon Petrus, wird dafür sorgen, dass du die nötige Information bekommst. Das ist erst. Du und dein ganzes Haus, also die anderen sollen damit hören. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns im Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Weiter heißt es hier im Text: Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus gläubig geworden waren, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie, und es geht hier um eine andere Zuhörerschaft, es waren die Juden, die daran zweifelten, ja, als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Was aus diesem Text deutlich wird, ist, dass mit der Bekehrung, also mit dem beginnenden Glauben an Christus, mit der Buße, das heißt die Abkehr vom eigenen sündigen Leben, ja, dass hier der Mensch dann mit dem Heiligen Geist getauft wird. Mit dem Fallen des Heiligen Geistes auf sie, wie zu Anfang an Pfingsten auf die Jünger, werden nun auch außergewöhnliche Begleiterscheinungen, welchen die Sprachenrede beinhaltet, angesprochen. Sie haben also in einer anderen Sprache gesprochen, was sie vorher nicht gelernt haben. Das ist das Wunder der Sprachenrede. Das waren Wirkungen des Heiligen Geistes. Die Jünger zu Pfingsten in Jerusalem wurden vorher von dem Herrn Jesus auch in diese Weise eingeführt und er hat ihnen versprochen, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist auf sie kommen wird. Denn da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 15, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr, so sagt der Herr Jesus, aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann ist der Herr Jesus zum Himmel aufgefahren und ein paar Tage später, bei Pfingsten, hatten sie diese Taufe des Heiligen Geistes bekommen. Nun gibt es mit der Taufe mit dem Heiligen Geist zwei Gedanken. Erstens, wozu dient denn diese Taufe mit dem Heiligen Geist? Das heißt, welches Ziel soll durch diese Taufe erreicht werden? Also, und das Zweite, welche Begleiterscheinungen kann diese Taufe haben? Bei der Medizin kennen wir das im Negativen. Im Negativen. Ja, hier war es ja positiv, aber bei der Medizin im Negativen. Wir nehmen eine Kopfschmerztablette. Könnt ihr euch vorstellen? Gut, Kopfschmerztabletten, vielleicht kleiner. Ja. Man nimmt diese Kopfschmerztablette mit dem Ziel, der Kopfschmerz soll weggehen. Ja. Jetzt nimmt man sie ein, liest aber noch in der Verpackungsbeilage Nebenwirkungen, Bauchweh, irgendwie sowas. Und dann gibt es manche, die haben Bauchschmerzen. Das ist von der Kopfschmerztablette, ja? Begleiterscheinung, schade. Ja? Andere haben diese Begleiterscheinungen nicht. Kopfweh muss weg. Ja? Also es geht ja jetzt darum, auch bei der Taufe mit dem Heiligen Geist zu erkennen, was ist das Ziel, wozu gibt der Herr Jesus die Taufe mit dem Heiligen Geist und was können Begleiterscheinungen sein? Wozu dient die Taufe mit dem Heiligen Geist? Dazu hat Gott im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, hingewiesen. Worum geht es eigentlich in diesem Kapitel? Paulus berichtet in diesem Abschnitt, dass es in der Gemeinde zu Korinth viele Christen gibt, die ganz unterschiedliche Gaben haben. Keiner hat alle Gaben, aber jeder hat mindestens eine. Dabei schließt Paulus dieses Kapitel mit folgenden Worten ab. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wundertäter, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Ja. Sind etwa alle Apostel, die Frage? Sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gaben, Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Ihr seht die Worte in Rot hier, worauf es mir ankommt. Gott hat nicht alle, sondern etliche eingesetzt. Dabei geht es auch um die Sprachenrede. In der Frage, reden alle in Sprachen, ist die Antwort schon enthalten. Genauso wenig wie alle Apostel sind, reden alle in Sprachen. Nein, es reden eben nicht alle in solchen verschiedenen Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Das betone ich deswegen, weil man von Christen gesagt bekommt, nur durch die Geistestaufe bekommst du die Sprachenrede. Und wenn du keine Sprachenrede hast, Umkehrschluss, hast du keine Geistestaufe. Verstehen wir? So wird das miteinander verquickt. Ja. Die Frage ist jetzt, sind die, die hier erwähnt sind, haben die wirklich alle die Taufe mit dem Heiligen Geist bekommen? Schauen wir in den gleichen Text. Da ist es ab Vers 12, etwas vorher. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber sowohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Deutlich ist, dass alle durch den Heiligen Geist getauft wurden, obwohl nicht alle in Sprachen reden. Denken wir noch einmal, Begleiterscheinung und Ziel. Ja, was ist das Ziel? Welches Ziel verfolgt Gott mit der Taufe mit dem Heiligen Geist? Dieser Leib, von dem hier berichtet wird, ist nichts anderes als das Bild für die Gemeinschaft der Christen untereinander. Es ist eine geistliche Tatsache, dass Christen wie ein Leib zusammengehören. Sie sind wie Glieder miteinander verbunden. Das geschieht durch Gottes Eingreifen und nicht durch einen Entschluss von uns Menschen. Jeder, der Christ wird, hat sich auch durch einen Entschluss zu Christus bekehrt. Ja, das war schon so. Die Aufforderung war an den Menschen, glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Das war ein Entschluss vom Menschen, dass er sagt, ich will glauben. Aber dann hat der Heilige Geist gehandelt und den Gläubigen zu dem Leib Christi hineingetauft. Das bedeutet zusammengefügt. Dazu hat sich der Gläubige gar nicht entschlossen. Er hat nicht nochmal einen Entschluss gefasst und ich will auch zur Gemeinde von Jesus gehören. Er ist automatisch dabei. Tut mir leid, oder auch nicht. Ja? Gott hat das getan. Der Gläubige ist durch die Taufe mit dem Heiligen Geist in die Gemeinschaft der Kinder Gottes hineingeführt. Das ist der einzige Sinn der Geistestaufe. Wann geschah das? Nun gleich nach der Bekehrung, gleich nachdem der Mensch Buße getan hat. Wie ist es dann mit den Wundern und Zeichen? Wie ist es mit denen zu verstehen, die doch damals die Taufe mit dem Heiligen Geist begleitet haben? Ich möchte darauf nicht so sehr eingehen, das würde auch den Rahmen sprengen. Ich sehe schon, ihr seid auch vielleicht noch ein bisschen müde geworden, oder? Wie geht es? Passt schon. Passt schon, das ist schon eher gut. Ja. Aber vielleicht doch zwei Gedanken dazu. Wieso hat Gott zur Taufe mit dem Heiligen Geist überhaupt diese Begleiterscheinungen der Zungenrede gegeben? Was war überhaupt der Grund der Zungenrede? Und zum anderen, wie hat denn Gott überhaupt weitergehandelt? Im 1. Korintherbrief wird nicht nur gesagt, wozu die Taufe mit dem Heiligen Geist notwendig ist, sondern auch, für wen die Sprachenrede eine Hilfe sein soll. Da heißt es: Im Gesetz steht geschrieben, so sagt der Apostel Paulus einmal über die Juden, ja, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen, also hier Sprachenrede, als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Das Gesetz, von dem es hier steht, ja, wurde dem Volk Israel gegeben. Also, Mose hatte das Gesetz empfangen. Und wem hat es gegeben? Ja, dem Volk Israel, eben die Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Und hier wurde gezeigt, wem die Sprachenrede galt. Es ist nicht alle Welt gemeint, sondern, wie gesagt, dem Volk Israel. Und warum? Damit sie von seinem bösen Weg umkehren. An Pfingsten, ja, als da der Heilige Geist die Jünger getauft haben, bekamen sie auch die Sprachenrede, aber nicht jetzt als Zeichen, ja, jetzt sind wir ganz und gar jetzt mit dem Heiligen Geist getauft, sondern als Hilfe für die umstehenden Leute, die alle aus dem Judentum kamen und sollten nun in ihren Sprachen, wo sie aufgewachsen sind, hören die großen Taten Gottes. Ja, es war für das jüdische Volk gedacht. Zu diesem Volk, ja, so steht es hier in 1. Korinther 14, Vers 21, möchte Gott sprechen und nicht zu aller Welt. Was hat Gott in Bezug auf die Sprachenrede und nicht auf die Taufe mit dem Heiligen Geist in Aussicht gestellt? Da heißt es, die Sprachenrede wird aufhören und somit zu Ende gehen. Wir sehen eben diesen Text aus 1. Korinther 13, 8, Weissagen und Erkenntnis werden weggetan und auch die Sprachenrede wird aufhören. Das griechische Wort, welches hier für aufhören steht, bedeutet nicht schlagartig, sondern man kann es mit so Aussickern vergleichen, also dass es immer weniger wird. Über die Aussage, dass Sprachenrede zu Ende geht, sind sich alle Christen einig. Es wird nur über den Zeitpunkt diskutiert, wann das ist. Und wenn dieser Zeitpunkt eingetreten ist, dann ist sicherlich so, dass da hinterher nicht nochmal Sprachenrede nochmal kommt, sondern dann hat sie aufgehört. Sowohl im Markus-Evangelium wie auch im Hebräerbrief wird berichtet, dass es in der Zeit der Apostel es Wundergaben gab. Interessant ist jedoch, dass sowohl Markus als auch der Hebräerbrief dies in der Vergangenheit berichten. Sehen wir das? Ja, da heißt es in Markus, sie aber gingen hinaus, verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Oder im Hebräerbrief, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Keiner sagte, wie ihr es auch heute noch so seht. Und die Kenner der Kirchengeschichte bestätigen dies. Zum Beispiel Augustinus, der Kirchenvater, schrieb um 392 nach Christus: Warum geschehen heute solche Dinge nicht? Aha, nicht. Sie würden niemanden bewegen, wenn sie nicht wunderbar wären. Gott ist darum in Weisheit mit uns umgegangen, indem er sie ein für alle Mal gab, um die Welt zu überzeugen, damit sie sich in der Folge auf die Menge verlasse, die auf diese Weise überführt wurden. Also, er spricht hier von der Vergangenheit. Und Johannes von Antiochia, der große und damals bekannte Prediger, ich glaube, heute ist er nicht mehr so bekannt, damals hatte man ihm einen besonderen Namen noch gegeben, Goldmund, ja, also war schon was. Und der äußerte sich und ermahnte, behaupte nicht, Wunder geschahen damals nicht, weil sie heute nicht geschehen. In jenen Tagen waren sie nützlich, heute aber nicht. Von Wunderkräften ist nicht die geringste Spur geblieben. Gut. Diese Leute hatten damals einen größeren Überblick wie wir, ja, von der damaligen Zeit. Die Begleiterscheinungen, also nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist selbst, ist für das Volk Israel gedacht. Und genau diese Begleiterscheinungen werden auch aufhören. Und die Leute im 3. und 4. Jahrhundert, die da lebten, sagten, ja, und das ist genau passiert. Und gibt es auch heute innerhalb der Christenheit Geschwister, die sagen, ich sage hier Geschwister, ja, dies hat nicht aufgehört. Schau mich an, ich kann in anderen Sprachen reden. Ja, und es gibt noch viel mehr, was man mit der Taufe, mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringt. Es gibt ein heiliges Lachen, bei dem man die Kontrolle über seinen Körper verloren hat. Das sind übrigens Bilder aus Gottesdiensten. Es gibt Betrunkensein im Geist oder Erschlagen und Ruhen im Geist. Die Amerikaner nennen das Slain in the Spirit. Ekstatisches Bewegen im Geist. Und am Ende einer solchen Versammlung kann der Boden mit Menschen gefüllt sein, die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind. Sicher gibt es nicht in jeder Versammlung solche Phänomene. Aber der Einstieg ist die falsch verstandene Taufe mit dem Heiligen Geist und die Betonung der Gabe der Sprachen- und Zungenrede. Auffällig ist, dass alle diese Merkmale eben mit der Wundergabe der Zungenrede begleitet ist. Heute an Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, haben wir uns über den Heiligen Geist und speziell über die Taufe mit dem Heiligen Geist Gedanken gemacht. Dabei haben wir gesehen, dass der Heilige Geist Christus verherrlicht und die Aufmerksamkeit von sich weg auf Christus lenkt. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Eingliederung in den Leib Christi und benötigt keine Sprachenrede. Dann haben wir gehört, die Sprachenrede ist für das Volk Israel bestimmt und hört grundsätzlich auf. Der Heilige Geist ist ein Geist der Unterordnung und der Nüchternheit. Wer diesen Geist nicht hat, muss sich wirklich fragen, gehöre ich zu Gott oder nicht? In zwei Dingen versucht Satan, die Christen zu verführen. Es gibt eine einschläfernde Richtung, eine laue Ausrichtung und es gibt eine ekstatische und schwärmerische Ausrichtung. Beides ist falsch. Die einen ruhen im Fleisch und die anderen ruhen im Geist. Von beiden gilt es sich zu distanzieren. Es gilt einfach und schlicht, die Bibel zu lesen, dem Herrn Jesus nachzufolgen und sich von nichts abbringen zu lassen. Wenn du Christus hast, dann bist du genau dort, wo der Heilige Geist dich haben möchte. Du bist am Ziel. Amen.